Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Nach 16 Jahren Angela Merkel müssen wir uns alle umgewöhnen und uns nicht nur mit neuen Zuständigkeiten vertraut machen, sondern uns vielleicht auch auf eine neue Regierungskommunikation einstellen. Wie die aussehen könnte, dazu gleich mehr in dieser Sendung, in der es aber natürlich nicht nur um Politik gehen wird. Wir haben einen neuen Kanzler. Olaf Scholz wird, wie seiner Vorgängerin auch, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Journalisten nachgesagt. Und nicht nur aus diesem Grunde titelte die Taz am Wochenende: Neue Merkel-Variante setzt sich durch. Über Olaf Scholz' Verhältnis zu Medien und das, was Journalistinnen und Journalisten von ihm erwarten können, sprach ich vor dieser Sendung mit einem, der es wissen muss. Mit Scholz-Biograf Lars Haider nämlich, dem Chefredakteur des Hamburger Abendblattes.
Na, erstmal ist, glaube ich, diese Einschätzung, dass er so ähnlich ist wie Angela Merkel, nicht verkehrt. Er ist ja genau damit angetreten, dass er den Menschen versprochen hat, all denen, die es eigentlich ganz gut fanden, wie Angela Merkel regiert hat, hat er versprochen, ich bin so eine Art männliche Merkel. Also wenn ihr mit Angela Merkel zufrieden seid und wollt, dass es ungefähr personell so weitergeht, dann könnt ihr mich wählen. Das ist das eine. Für die Medien wird es natürlich keine leichte Zeit. Das war es bei Angela Merkel allerdings auch nicht, weil Olaf Scholz ja jemand ist, der in Interviews auf Fragen gern so antwortet, wie er die Fragen gehört hat und nicht, wie sie gestellt wurden.
Ist Ihnen das auch so gegangen, als Sie seine Biografie geschrieben haben? Sie haben ihn ja wahrscheinlich auch mehrfach gesprochen.
Genau, das ist mir tatsächlich auch so gegangen, wobei ja weder Olaf Scholz noch ich wussten bei all den vielen Gesprächen, die wir hatten, dass ich eines Tages mal ein Buch über ihn schreiben würde, sondern diese Gespräche sind ja in den vergangenen 10 Jahren in einer anderen Konstellation entstanden. Er war Bürgermeister, Vizekanzler, Bundesfinanzminister und ich war halt beim Hamburger Abendblatt. Und das Buch ist letztlich aus all diesen Begegnungen entstanden. Ich habe jetzt nicht noch Zeit gehabt und er auch nicht, sich danach nochmal zu treffen und nochmal mit ihm zu sprechen, wobei ich auch nicht weiß, was er mir noch Neues hätte erzählen können.
Also er ist so zurückhaltend, wie Angela Merkel war, was die Medien betrifft. Aber er hat schon Dinge gemacht, die Angela Merkel nie getan hat. Zum Beispiel ist er bei Bild TV aufgetreten, als er noch nicht Kanzler war. Er war bei Herz für Kinder, einer Bild-Kampagne am Wochenende. Viele haben ihn auch dafür kritisiert. Wie sehen Sie das? Ist er jetzt wie sein Vorbild oder sein Vorgänger Gerhard Schröder, dass er sagt, ich regiere mit Bild, Bams und Glotze?
Naja, mir ist es auch aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, dass er noch bei Joko und Klaas war. Auch das alles untypisch für Olaf Scholz. Also diese Kombination, die Sie eben zu Recht ansprechen, ein Herz für Kinder bei Bild, Joko und Klaas, dann die Ernennung von Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister, das sind alles Dinge, die zu dem Olaf Scholz, wie ich ihn bisher kannte, nicht passten. Und es kann durchaus möglich sein, dass er in seiner neuen Funktion dann auch sich ein bisschen neu erfindet, dass dieses Kanzleramt wie eine Befreiung auf ihn wirkt, dass er sein Ziel endlich erreicht hat und nun auch andere Seiten zeigen kann, die er hat. Könnte man denken. Andererseits, wenn man die Vorstellung der Ministerin und Minister der SPD sich anguckt, wie Olaf Scholz dann Fragen, die an Karl Lauterbach gerichtet waren, abfängt, indem er sagt, wir haben uns darauf verständigt, dass die Ministerinnen und Minister erst etwas sagen, wenn sie gewählt sind und dann Karl Lauterbach großmütig noch erlaubt, noch 1-2 Sätze zu sagen. Da ist dann wieder der alte Scholz. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird.
Ja, aber denn man sagt ja auch, man fährt mit der Bild-Zeitung hoch, aber möglicherweise auch mit ihr runter. Es wäre natürlich eine riskante Strategie, wenn es denn so wäre, dass Olaf Scholz sich weiter relativ offen zeigt für die Bild-Zeitung, oder?
Das kann ich nicht sagen, ob das eine riskante Strategie wäre. Olaf Scholz ist ja nicht nur bei Bild TV aufgetreten an dem Tag, an dem es darum ging, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht, sondern er hat dann einfach alle mehr oder weniger großen Fernsehsender besucht. Er war ja sowohl im Heute-Journal als auch bei den Tagesthemen. Ich glaube, er wird sich bemühen, alle Medienanfragen in etwa gleich zu behandeln. Und er wird gar nicht so viele Interviews geben, jetzt wo er Kanzler ist.
Haben Sie einen Tipp, wie es vielleicht mit der Kommunikation, der Regierungskommunikation weitergeht? Einen Punkt haben Sie ja erwähnt, dass vieles eben jetzt Chefsache wird.
Ich glaube, ich habe einen Tipp. Wie kann man Olaf Scholz Interviews eigentlich knacken? Das ist ja das Schwierigste vielleicht für Journalisten. Und ich glaube, man kommt überhaupt nicht weiter, wenn man ihn provoziert oder wenn man versucht, ihn in die Enge zu treiben. das durchschaut er relativ schnell. Markus Lanz hat ja mal gesagt, es käme ihm in Gespräch mit Olaf Scholz so vor, als hätte Olaf Scholz einen zweiten Hirnstrom, der den ersten Hirnstrom kontrollieren würde. Genauso ist es auch ein bisschen. Was man machen kann, wenn man Interviews mit ihm macht, man sollte versuchen, ihn so ein bisschen einzuwickeln und ihn so ein bisschen vielleicht in Sicherheit zu wiegen, freundlich zu sein, vielleicht auch ein bisschen lustig. Damit erreicht man mehr, als wenn man versucht, ihm so die Pistole auf die Brust zu setzen. Und was die Kommunikation im Kanzleramt angeht, bin ich sehr gespannt, weil die beiden Menschen, die für diese Kommunikation maßgeblich verantwortlich sein werden, nämlich Steffen Hebestreit, der neue Regierungssprecher, und Wolfgang Schmidt, der neue Kanzleramtsminister, ja das Gegenteil von Olaf Scholz sind. Das sind ja sehr fröhliche Menschen, die rhetorisch gut sind, die gerne und viel reden und lachen, die auch sehr auf Leute zugehen. Und das klingt zunächst einmal, wenn die beiden die Kommunikation übernehmen, nach einem fröhlichen Kanzleramt. Ich bin gespannt, wie schnell sie die nötige Ernsthaftigkeit dann auch wiederfinden.
Über das fröhliche Kanzleramt und den eher ernsten Kanzler sprach ich mit dem Chefredakteur des Hamburger Abendblattes, Lars Haider. Der Posten der Staatsministerin für Kultur und Medien wird in der neuen Regierung von Claudia Roth besetzt. Heute gab sie schon kurze erste Interviews, unter anderem Stefan Koldehoff aus unserer Kultur-Heute-Redaktion. Und der konnte ihr zwei Fragen aus dem Medienbereich stellen.
Sie sind künftig auch für die Medienpolitik des Bundes zuständig. Da zeichnet sich eventuell schon ein Konflikt ab, die Frage nach Regeln für sogenannte soziale Medien, nämlich vor allem für Telegram, wo sich Neonazis organisieren. Ihr Koalitionspartner FDP, der künftige Justizminister Herr Buschmann, hat schon gesagt, er sieht das nicht als vorrangiges Thema. Wie sehen Sie das?
Ja, wir sehen ja, was los ist in unserer Gesellschaft. Und ich muss Ihnen sagen, für meine Aufgabe sehe ich auch eine der Prioritäten an, eine Erinnerungskultur zu gestalten. Und wenn ich mir anschaue, was los ist, wenn ich mir anschaue, die Bilder aus Freiberg, wenn ich mir anschaue, Fackelaufmärsche vor Häusern, wo PolitikerInnen leben, und wenn ich mir anschaue, wie die Begleitmusik in den sozialen Netzwerken aussieht, dann hoffe ich sehr, dass wir da rangehen können und dass wir uns überlegen, wie auch die Freiheit der Meinungsäußerung, die Unabhängigkeit, selbstverständlich und Freiheit der Medien, aber wo mögliche Grenzen sind, wenn die Freiheit sozusagen missbraucht wird für Bedrohungen, für Hetze, für Hass, für Morddrohungen und für ja, die Demütigung und Ausgrenzung von Menschen.
Noch ein Medienthema. Können Sie sich Asyl für Edward Snowden vorstellen?
Ich kann mir Asyl für Edward Snowden vorstellen, ja. Denn er ist jemand, der als Whistleblower Transparenz hergestellt hat in einer sehr zentralen und wichtigen Frage. Und ich glaube, vielleicht ist auch ein neuer Aspekt mehr Transparenz und nicht Feinde bezeichnen diejenigen, die diese Transparenz hergestellt haben.
In der letzten Woche sprachen wir schon einmal darüber, welche Probleme auftreten, wenn Journalismus auf inszenierte Bilder trifft. Wie damit umgehen, wenn Organisationen, Vereine oder Parteien sich beispielsweise in einem Setting filmen lassen, das nach ganz normalem Fernsehen aussieht. Christoph Sterz ist für uns dieser Frage noch einmal ausführlicher nachgegangen.
Live aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Das Townhall-Meeting der CDU Deutschlands.
Herzlich willkommen zu diesem spannenden Abend, an dem sich die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz Rede und Antwort stehen werden.
Eine Moderatorin, drei Politiker und Fragen aus dem Publikum. Das ist das, was in der vergangenen Woche im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, bei Phoenix. Und so aussieht wie Fernsehformate, die die Zuschauerinnen und Zuschauer noch aus dem Bundestagswahlkampf kennen. Es gibt nur einen Unterschied. Inhaltlich verantwortlich ist keine unabhängige Redaktion. Die CDU hat alles organisiert. Von einer eingekauften Journalistin als Moderatorin über den Sendungsopener mit professionellem Sprecher und ansprechender Bebilderung bis zu den ausgewählten Parteimitgliedern, die Fragen stellen dürfen. Phoenix hat eigene Kameras und Regie vor Ort und überträgt volle anderthalb Stunden, bis CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sein Schlusswort frontal in die Kamera sagt, im Stil eines Fernsehmoderators.
Alle, die Lust bekommen haben, unser Land mitzugestalten, sich zu engagieren in der CDU, die lade ich ein, Mitglied der Christlich-Demokratischen Union Deutschland zu werden.
Ein Auftritt war das, der von einem unabhängigen Fernsehsender nicht 1:1 hätte übertragen werden sollen, findet der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje. Schon gar nicht von einem öffentlich-rechtlichen Sender.
Das war kostenlose Werbung für die Partei. Das hätte man als Phoenix, glaube ich, nicht zeigen sollen im Fernsehen. Und hätte man vorher abgesprochen mit der Partei, was während dieser Übertragung alles passiert, sozusagen einmal das Drehbuch durchgesprochen, dann hätte man das ja vermeiden können. Dann hätte man vorher die Übertragung abbrechen können.
Phoenix-Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster ist da ganz anderer Meinung. Sie hält die Übertragung von Anfang bis Ende für gerechtfertigt, weil es sich um ein wichtiges politisches Ereignis gehandelt habe, weil das politisch gut informierte Publikum von Phoenix so eine Übertragung richtig einschätzen könne und weil Phoenix die Veranstaltung vorher und nachher journalistisch begleitet habe.
Uns ist es wichtig bei solchen Veranstaltungen, dass wir die Kamera führen und dass wir dort eben Herr oder Frau über die Bilder sind, damit wir eben auch entscheiden können, was dort tatsächlich auch gesendet wird. Es war eine Veranstaltung der CDU, das ist richtig. Aber wir haben sie ja entsprechend journalistisch auch eingeordnet. Wir haben sie eingeordnet im Vorfeld und hinterher mit Interviews mit einem Politikwissenschaftler, aber unser Korrespondent Gerd-Joachim von Fallor hat ein Interview mit dem Generalsekretär gemacht und im Anschluss ja auch nochmal alle Kandidaten direkt befragt, journalistisch befragt.
Wer allerdings nur zwischendrin eingeschaltet hat, hat diese Einordnung nicht mitbekommen. Kolster verweist darauf, dass bei der durchs Programm führenden Moderatorin gelegentlich das Wort Veranstaltungsmoderatorin eingeblendet wurde. Ansonsten aber war nur das Phoenix-Logo zu sehen und kein Hinweis darauf, dass es sich um eine CDU-Veranstaltung handelte. Kolster ist es trotzdem lieber, einen solchen Kompromiss einzugehen, als nicht zu übertragen.
Die hätten die Möglichkeit, mit völliger Umgehung der Presse ihre Dinge auch einfach so an die Öffentlichkeit zu bringen. Und da muss ich ehrlich sagen, gehe ich lieber den Weg, dass ich es kritisch einbette und entsprechend kritisch begleite, als dass ich ihnen das komplett überlasse, ihre Inhalte direkt an die Wähler, diejenigen, die es interessiert, weiterzugeben.
Deswegen will Phoenix solche Parteiveranstaltungen auch in Zukunft begleiten. Unter der Bedingung, selbst Kamera und Regie zu stellen, um nicht, so Kolster, zur reinen Abspielstation zu werden. Um die journalistische Eigenständigkeit stärker zu betonen, könnten die Fernsehsender aber auch auf eine eigene Moderatorin oder einen eigenen Moderator pochen, meint Politikberater Johannes Hilje. Vor allem aber dürften die Parteien trotz aller technischen Möglichkeiten nicht selbst so tun, als machten sie Journalismus.
Demokratische Parteien haben die Verantwortung, die Grenzen zwischen PR und Journalismus aufrechtzuerhalten, statt sie zu verwischen. Also unabhängige und gut informierte Bürgerinnen und Bürger sind die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Und an diesem Fundament dürfen sowohl demokratische Parteien als auch die Medien nicht rütteln. Also ich sehe tatsächlich hier beide in der Verantwortung.
Das Anprangern von Wissenschaftlern in Springers Bild hat leider schon eine gewisse Tradition. Doch die wehren sich verstärkt. Grund für unsere Kolumnistin, sich zu dem Thema einige Gedanken zu machen.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Obwohl die Bild-Zeitung unter der neuen Leitung von Chefredakteur Johannes Boje ja eigentlich vom schrillen Brandstifter-Trollmodus seines Vorgängers weg wollte, fiel das Blatt nun schnell in das lukrative Muster eines boulevardesken Rumgepöbels zurück. Am Samstag titelte es reißerisch »Die Lockdown-Macher« und schrieb darunter »Expertentrio schenkt uns Frust zum Fest«. Dazu abgebildet die Gesichter von Wissenschaftlerin Viola Priesemann, die am Max-Planck-Institut forscht, Dirk Brockmann, Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut, und Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig. In der Printversion dieser Schlagzeile wurden zu den Gesichtern dieser drei Forschenden noch Weihnachtsgeschenke dazu montiert. Mit den Aufschriften Geschenkekauf 2G, Kinoverbot für Ungeimpfte, Familienfest nach Corona-Regeln, damit auch noch der Letzte kapiert, diese drei sind die bösen, unheiligen drei Könige, gekommen, um unser aller Weihnachtsfest zu stehlen. Die Unverfrorenheit dieser Attacke auf drei in der Öffentlichkeit stehende Menschen ist umso beklemmender, da die Bild auf genau derselben Seite auch über den Fackelprotest eines Mobs berichtet, an dem sich offensichtlich rechtsextreme Gegner der Corona-Politik beteiligten, die vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping aufmarschierten. Unabhängig davon ist dies natürlich eine infame und erlogene Verdrehung der Kausalitäten, denn nicht die Wissenschaftler machen irgendeinen Lockdown oder bestimmen Maßnahmen, das vermag nach wie vor nur die Politik. Mit ihren Modellierungen analysieren sie nur, wie schnell und effektiv die Pandemie bestenfalls mit bestimmten Maßnahmen eingedämmt und somit die aktuelle Welle gebrochen werden kann. Diese unpolitische, rein wissenschaftliche Arbeit zu einem diffamierenden Scoop auf Kosten der Sicherheit dieser drei Menschen hochjazzen zu wollen, ist wirklich ein neues Level an Scheinheiligkeit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ausgerechnet die Bild durch ihre Forderung eines Freedom Days und durch die Verunglimpfung der Maßnahmen und der epidemiologischen Vernunft die nationalen gesellschaftlichen Kraftanstrengungen publizistisch konsequent sabotiert hat. Fakt ist aber auch, hätte die Politik sich nicht von dieser Stimmung beeinflussen lassen und hätte sie frühzeitig die von den Wissenschaftlern empfohlenen Maßnahmen umgesetzt, also die Modellierungen früher ernst genommen, dann wären die aktuellen schärferen Maßnahmen vermutlich nicht notwendig. Die Lockdown-Macher sind also allen voran die träge Regierung und aufstachelnde Medien wie die Bild. Dieses Boulevardmedium ist hier wieder in seinem guten alten Modus des antiaufklärerischen, wissenschaftsfeindlichen Anprangerns, den wir schon von der Kampagne gegen Christian Drosten kennen. Die Versündenbockung ist eine der hässlichsten Methoden des opportunistischen Boulevardjournalismus während dieser Pandemie. Zu jedem Bild-Plus-Abo gibt es gewissermaßen eine Mistgabel und eine Fackel als Prämie dazu. Viele prominente Stimmen aus der Wissenschaft verkündeten ihre Solidarität. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen kritisiert die Aktion als diffamierend und warnt: Es kann überdies leicht zu einem Meinungsklima beitragen, das an anderer Stelle bereits dazu geführt hat, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sahen oder mit ihr bedroht wurden. Die Humboldt-Universität Berlin hat zudem Beschwerde beim Deutschen Presserat gegen die Bild-Zeitung eingereicht und bezeichnet die Berichterstattung als gefährlich und verantwortungslos. Und in Anbetracht der Tatsache, dass im September ein 20-jähriger Tankstellenmitarbeiter erschossen wurde, nur weil er einen Kunden bat, eine Maske aufzusetzen, oder aber dass die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Personenschutz benötigt, oder aber dass Karl Lauterbach als Impfarzt nicht impfen durfte, weil die Polizei die Bedrohungslage für ihn als zu gefährlich einstufte, muss man zu dem Schluss kommen, die Befürchtungen sind berechtigt. Und vielleicht sollten wir mal zur Abwechslung auf die Warnungen aus der Wissenschaft hören.
Das Wort Sendeauftrag bekommt bei kirchlichen Medien eine gleich doppelte Bedeutung. Die frohe katholische Botschaft verkündet zum Beispiel Radio Horeb aus Balderschwang. Schon seit heute 25 Jahren. Grund für einen Blick ins Allgäu.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Wenn die Ärztin Ingrid Leiser und ihr Mann im Süden Frankfurts aufwachen, beginnen sie den Tag mit einem langen Gebet. Jeden Morgen zu hören auf Radio Horeb.
Wir beten insbesondere morgens den Rosenkranz mit. Und der ist von 6 bis 6:30 Uhr. Das ist nachweislich die Sendung, die am häufigsten gehört wird. Und wir fühlen, dass wir um 6.30 Uhr ganz anders in den Alltag starten, weil wir alles da reinlegen, was uns an dem Berufsalltag erwartet.
Die gläubige Katholikin ist als Hörerin so begeistert, dass sie als eine von aktuell 510 Ehrenamtlichen regelmäßig in ihrer Kirchengemeinde Werbung für das Programm macht.
Der Geist braucht Nahrung, die Seele braucht Nahrung und Radio Horeb, das hilft mir total.
Das ist ganz im Sinne von Pfarrer Richard Kocher, der Radio Horeb vor genau 25 Jahren gegründet hat.
Christus sagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt, sondern in der Gottes- und Nächstenliebe. Und das in der heutigen Zeit wieder zur Geltung zu bringen und das einzubringen, auch in schwierigen Situationen aushalten zu können, sprich das Kreuz tragen zu können, diese Zuversicht zu haben, ich habe eine ewige Heimat bei Gott, das sind alles so Punkte, die uns wichtig sind.
Aktuell geht Radio Horeb mit Sitz im Allgäu-Dörfchen Balderschwang davon aus, 350.000 Hörer zu erreichen. Während immer weniger Menschen in Deutschland in die Kirche gehen, kann der privat betriebene katholische Sender nach eigenen Angaben eine treue Hörerschaft an sich binden. Und das liegt auch darin, dass das Radio technisch auf dem neuesten Stand ist. Stichwort
Podcast. Es wird halt nicht mehr wie früher linear gehört. Die Leute ziehen einfach die Podcasts sich rein. Und auf das muss man eingestellt sein. Also wenn man einfach jetzt stur die alte Meinung vertritt, um 19 Uhr schaltet der ein, dann bist du morgen weg vom Fenster.
Predigten und Gottesdienste sind nachzuhören und auch den Rosenkranz muss man nicht unbedingt um 6 Uhr linear bieten. Auf einer sauberen Webseite findet sich eine klar geordnete Mediathek. Radio Horeb scheue keine Kosten und Mittel in puncto Technik und Moderation.
Dem Hörer auch wirklich höchste Qualität zu bieten.
Sagt Thorsten Schmiege von der Aufsichtsbehörde für privaten Rundfunk der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien.
Und das ist, denke ich, für einen Sender, der sich ausschließlich über Spenden und Förderbeiträge finanziert, ist das schon bemerkenswert. Ja? Das ist in der Form eher die Ausnahme.
Zu Beginn des Sendebetriebs hatte es eine Beschwerde gegeben über eine rassistische Äußerung eines Priesters in einer übernommenen Sendung, von denen sich der Sender danach distanzierte. Seit Jahren sende Radio Horeb inzwischen beschwerdefrei, bestätigt die Aufsichtsbehörde. Wer wissen will, warum Radio Horeb trotzdem nicht das Sprachrohr aller römisch-katholischen Menschen in Deutschland ist, muss sich mit den Inhalten beschäftigen, die täglich über den Äther laufen. Die evangelische Professorin für christliche Publizistik von der Universität Erlangen-Nürnberg, Johanna Haberer, beobachtet den Sender schon lange.
Was wir da mitkriegen, sind Gottesdienste, sind Andachten, sind Bischofsworte, auch stark an die katholisch-kirchliche Hierarchie gebunden. Was nicht stattfindet, ist, sagen wir mal, die demokratische Auseinandersetzung mit dem, was katholische Kirche in der Gesellschaft soll. Ich sage das jetzt pauschalierend.
Rosenkranz, Stundengebet und besinnliche Geschichten von St. Nikolaus, dazwischen eher leichte musikalische Kost. Wer einen Tag Radio Horeb hört, könnte meinen, in der Kirche sei alles in bester Ordnung. Dabei wird unter katholischen TheologInnen und Gläubigen gerade heftig diskutiert, etwa darüber, ob Frauen oder Verheiratete zum Priesteramt zugelassen werden sollen oder ob auch Laien Gottesdienste feiern dürfen, dort wo es keine Priester mehr gibt. Die Predigten auf der Webseite von Radio Horeb geben in diesen Fragen eher die konservative Meinung wieder. Auch die drängende Frage nach Versäumnissen der Kirche beim Missbrauchsskandal findet man hier nur am Rande.
Ein Beitrag von Tobias Krone war das und wir kommen noch einmal zur Presse.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Karin Götz, ich bin die Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Kreis Ludwigsburg der Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Und eine Schlagzeile morgen wird bei uns eine Geschichte sein über eine Gärtnerei, über eine Baumschule, die Weihnachtsbäume nicht nur verkauft, also geschlagene Bäume verkauft, sondern bei der man auch Bäume mieten kann für das Fest. Man bekommt die nach Hause geliefert in einem Topf. Die sind so von 60 Zentimeter an bis 2 Meter groß. Und bekommt die dann in der Woche vor Weihnachten, also geliefert, ins Wohnzimmer gestellt. Und nach Heilig Drei König werden dann die Bäume wieder abgeholt und werden dann wieder ausgepflanzt. Das ist die nachhaltige Version des Weihnachtsbaumes.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Gleich nach den Nachrichten hören Sie den Büchermarkt. Bleiben Sie also gerne dran. Bis morgen, sagt Brigitte Beetz.